Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen. In Vancouver sind die Olympischen Winterspiele eröffnet, aber die Abfahrt der Männer ist schon verschoben. In Afghanistan ist eine Großoffensive gegen die Taliban angelaufen, nach neuer amerikanischer Strategie. Wir fragen, ist sie tatsächlich besser als alle früheren? Außerdem, gestörtes Gedenken. Wer steckt hinter dem Aufmarsch der Rechtsextremen in Dresden? Dann Einblick in die Wiener Stadtpolitik oder wie man das Volk missbraucht. Und Frankreichs nuklearer Stolz hat seine Schattenseiten. 50 Jahre lang wurden sie verschwiegen. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Thomas Kropf mit den Nachrichten.
Nach der planmäßigen Eröffnung der Olympiade in Vancouver gibt es nun bereits die ersten Rennverschiebungen. Fritz Bischoff mit Einzelheiten am Tag nach dem Auftakt.
Die Verschiebungen betreffen den alpinen Skisektor. Die Abfahrt der Männer von heute Abend und die Superkombination der Frauen von morgen Sonntag sind abgesagt und verschoben worden. Bestimmend für den Starttermin ist in erster Linie das Wetter und dieses deutet für beide Rennen auf den Montag als nächstmöglichen Zeitpunkt hin. Wegen des Regens und der milden Temperaturen ist das Springen auf der Normalschanze nicht gefährdet. Das heißt, dass Simon Ammann und Andreas Küttel heute ihren ersten Einsatz haben werden. Der tragische Tod des georgischen Schlittlers von gestern in Whistler hat für den weiteren Verlauf der Olympischen Spiele keine Konsequenzen. Im Eiskanal sind keinerlei Mängel festgestellt worden und sicher auch deshalb bestreitet die georgische Delegation die Olympischen Spiele wie vorgesehen.
Seit letzter Nacht sind im Süden Afghanistans 15.000 Soldaten der internationalen und der afghanischen Truppen im Einsatz gegen die Taliban. Dabei sind nach ersten Angaben der NATO 5 Soldaten ums Leben gekommen. Ob sie direkt an Kampfhandlungen beteiligt waren, ist nicht klar. Laut dem afghanischen Außenministerium wurden 20 Aufständische getötet. Erstes Ziel der Offensive war die Einnahme der Taliban-Hochburg Marcha, ein wichtiges Anbaugebiet für Opium. Insgesamt soll der NATO-Einsatz weite Teile des Landes unter die Kontrolle der afghanischen Regierung bringen. An der Elfenbeinküste in Westafrika hat Präsident Laurent Gbagbo die Regierung aufgelöst. Ministerpräsident Guillaume Soro solle bis in einer Woche eine neue Regierung zusammenstellen, sagte Gbagbo in einer Radioansprache. Für März sind an der Elfenbeinküste Wahlen geplant. Präsident Gbagbo hat aber kürzlich die Wahlkommission aufgelöst. Er wirft ihr vor, 400.000 Ausländer als Wähler registriert zu haben. Bei diesen Registrierten handelt es sich, anderen Quellen zufolge, um Minderheiten aus dem Norden des Landes. Der Norden gilt als Stammregion ehemaliger Rebellen. In Burma ist der Stellvertreter von Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi von der Militärregierung freigelassen worden. Das teilt ein Sprecher ihrer Partei, der burmesischen Liga für Demokratie, mit. Der 82-jährige Mitbegründer dieser Oppositionspartei verbrachte die letzten 7 Jahre zunächst im Gefängnis und dann unter Hausarrest. Aung San Suu Kyi bleibt ungeachtet aller internationalen Proteste weiter unter Hausarrest. Am Rande der Gedenkfeiern zum 65. Jahrestag der Bombardierung Dresdens haben rechtsextreme und linke Demonstranten einander angegriffen. Die Polizei habe Wasserwerfer eingesetzt, teilten die Behörden mit. Außerdem habe es 7 Festnahmen gegeben. Mit einer Menschenkette im historischen Zentrum von Dresden protestierten mehr als 10.000 Personen gegen den Aufmarsch von etwa 5.000 Neonazis und Sympathisanten. Die Stadtpräsidentin sagte, die Neonazis würden das Gedenken an die Toten im Zweiten Weltkrieg für eigene Zwecke missbrauchen. Bei dem Bombardement in der Nacht auf den 14. Februar 1945 waren ungefähr 25.000 Menschen ums Leben gekommen. Deutschland soll Steuersünder, die sich selbst anzeigen, nicht bestrafen. Dass dies eine sehr effiziente Weise sei, um an Geld zu kommen, zeige das Beispiel Italien. Dies sagte der Verwaltungsratspräsident der Großbank Credit Suisse, Hans-Ulrich Dörig, in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS. Weiter sagte Dörig, von Deutschland gehe im Zusammenhang mit den gestohlenen Bankdaten großer Druck aus. Deutschland solle für Klarheit sorgen, welche Bank betroffen sei, denn die gegenwärtige Situation sei eine Belastung für die Banken. Wie viel Geld bei der Credit Suisse unversteuert sei, wisse er nicht. Die Astronauten der Internationalen Raumstation haben heute den jüngsten Anbau an die Station besichtigt. Der Anbau ist 7 Meter lang und er soll verschiedenen Aufgaben dienen. Unter anderem sollen Geräte angebracht werden, die für die Qualität der Luft in der Raumstation sorgen. Außerdem ist geplant, ein Fitnessgerät zu installieren sowie eine zusätzliche Toilette. Zu Hollywood gehört der von weitem sichtbare Schriftzug Hollywood in den Santa Monica Bergen. Die freie Sicht darauf ist allerdings gefährdet. Auf dem Land in unmittelbarer Nähe sollen Häuser gebaut werden. Aktivisten einer gemeinnützigen Stiftung wollen das verhindern und das Land den Besitzern abkaufen. Zu diesem Zweck haben sie mit der Zustimmung der Behörden damit begonnen, den legendären Schriftzug abzudecken. «Save the Peak», «Rette die Bergspitze», soll stattdessen dort zu lesen sein. Ein Aufruf, Geld zu spenden. 6 Millionen fehlen noch. Bis Mitte April müssen sie gefunden sein. Der Schriftzug «Hollywood» soll aber bereits Mitte nächster Woche wieder zu lesen sein. Ein Blick aufs Wetter, zum Schluss noch. Beidseits der Alpen liegt morgen Hochnebel, der sich teils auflöst. Die Obergrenze liegt bei etwa 1600 Metern. Lokal fällt etwas Schnee. In den Alpen ist es meist sonnig, zeitweise ziehen Wolken vorbei. Die Temperatur erreicht im Norden minus 2 Grad, im Süden plus 4 Grad. Am Montag löst sich im Norden der Hochnebel vielerorts auf bei minus 1 Grad. In den Alpen scheint die Sonne. Im Süden ziehen Wolken auf bei rund 5 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Von den Taliban lernen, Hintergründe zur neuen Großoffensive der internationalen Truppen im Süden Afghanistans. Menschenketten gegen Geschichtsklitterer, wie Dresden um die Hoheit über seine Geschichte kämpft. Dann Wiens rote Stadtväter entdecken das Volk, nur um es für sich einzuspannen. Und zu späte Wiedergutmachung. Seit 50 Jahren ist Frankreich Atommacht. Das hatte seinen Preis. Mushtarak heißt die Operation, das bedeutet gemeinsam. Gemeint ist, dass die internationalen Truppen gemeinsam mit afghanischen Regierungstruppen in die Offensive gehen im Süden Afghanistans in der Provinz Helmand. Es sei die größte Offensive im Afghanistan-Krieg, wie es heißt, seit 9 Jahren mitten ins Gebiet der Taliban. Dabei gehe es nicht darum, die Taliban zu zerschlagen, sondern darum, die Bevölkerung für sich zu gewinnen, gab der britische Brigadegeneral James Cowan den Truppen mit auf den Weg.
Our aim is not to crush the Taliban, but to win the people. And that is why this is not a battle.
General Cowan versprach, die internationalen Truppen würden gemeinsam mit den afghanischen Freunden, wie er sagte, kommen, um zu bleiben, um Aufbauarbeit zu leisten und um Sicherheit zu schaffen für die Bevölkerung, damit diese wieder in Freiheit leben könne.
Which has not been seen since the start of this campaign. Where we go, we will stay. Where we stay, we will build. We will establish security so that the people are free once more to live their own lives under their own government.
Wie muss man die Großoffensive einschätzen? Ich sprach darüber mit dem ehemaligen Diplomaten und Afghanistan-Experten Thomas Ruttig von der Forschungsstelle Afghan Analysts. Erste Frage. Auffällig und ungewöhnlich ist, dass die militärische Operation lautstark schon im Vorfeld angekündigt wurde. Warum?
Das hat zwei Ursachen. Das eine ist, dass die Operationsführung einerseits den Taliban die Möglichkeit geben wollte, sich aus dem Gebiet zurückzuziehen, um größere Kämpfe zu vermeiden und vor allen Dingen auch, um die Zivilbevölkerung zu warnen, das Gebiet zu verlassen. Das ordnet sich in die neue Strategie der US-Militärführung in Afghanistan ein, vor allen Dingen zivile Opfer zu vermeiden. Eine Tatsache, die ja viele Afghanen in die Arme der Taliban getrieben hat und lieber darauf zu verzichten, Taliban zu töten. Das scheint auch geklappt zu haben. Die Taliban haben sich offenbar aus den beiden attackierten Gebieten zurückgezogen. Es wird nur von sehr wenig Widerstand geredet. Gegenüber der Bevölkerung sieht es etwas anders aus. Da scheint sich nur eine sehr kleine Zahl herausbewegt zu haben. Aber das ist natürlich auch verständlich. Die Leute haben ja Besitz, Felder, Häuser und so weiter. Die lässt man nicht gerne im Stich.
Interessant ist auch an der Offensive diese Partnerschaft. Das heißt, dass die internationalen Truppen zusammen mit afghanischen Regierungstruppen vorgehen. Wie muss man das bewerten, diese gemeinsame Aktion?
Ja, das bleibt erst abzuwarten, welche Rolle die afghanischen Truppen dabei wirklich spielen. Bis jetzt haben wir ja die Erkenntnis, dass nur sehr wenige Einheiten tatsächlich einsatzfähig sind in solchen Operationen. Auch die Zahlen, die uns vorliegen, gehen auseinander zwischen Hälfte der 15.000 Truppen, die dort eingesetzt ist, seien Afghanen. Andere Angaben sagen höchstens ein Drittel. Und wir wissen auch, dass ein großer Teil der 15.000 Soldaten, die insgesamt in der Operation teilnehmen, ja auch für rückwärtige Dienste, für die Blockade der Zufahrtswege, um eine Flucht der Taliban zu unterbinden etc. abgestellt sind.
Aber könnte das zur Vertrauensbildung in dem Gebiet beitragen, wenn jetzt hier afghanische Truppen dabei sind?
Das kommt darauf an, wie sich diese Truppen dort aufführen. Dasselbe gilt natürlich auch für die NATO-Soldaten. In der Vergangenheit hat die örtliche Bevölkerung dabei oft schlechte Erfahrungen gemacht, von den nächtlichen Hausdurchsuchungen durch NATO-Truppen bis hin zu Plünderungen durch afghanische Soldaten. Das müssen wir abwarten, so wie sich auch Erfolg und Nichterfolg erst nach einer gewissen Weile zeigen werden bei dieser Operation insgesamt. Diese Gebiete von Taliban zu säubern, ist ja der leichtere Teil. Es kommt darauf an, dass hinterher eine funktionierende und nicht korrupte örtliche Verwaltung aufgestellt wird.
Und genau das beteuern ja jetzt auch die Generäle, nämlich, dass sie kommen, um zu bleiben und bleiben, um aufzubauen, wie sie sagen. Ist das glaubwürdig?
Ja, ich glaube schon, dass es von Seiten der NATO-Staaten glaubwürdig ist. Man wird sicher in diesem Gebiet bleiben. Aber die Afghanen muss man trotzdem davon noch überzeugen, weil sie solche Äußerungen schon vorher gehört haben. Also es wird wirklich zählen, ob die Stabilisierung dauerhaft ist und ob die Taliban sich nicht nur taktisch zurückgezogen haben und nun anfangen dann auch im Inneren mit Nadelstichtaktik zurückzuschlagen und damit dann wieder Aufbauleistungen und eine funktionierende Verwaltung untergraben, wie sie das ja auch in vielen anderen Gebieten tun.
Helmand, die Region ist vor allem paschtunisches Gebiet. Ist das besonders schwierig dort?
Ja, diese Gegend gehört zu den schwierigsten Gegenden in Afghanistan. Nicht unbedingt, weil es paschtunisch ist, sondern weil diese sogenannte grüne Zone das Hauptanbaugebiet für Drogen ist. Und so kann man sogar auch vermuten, dass es sich bei dieser Operation zumindest von der Motivation einiger der afghanischen Akteure auch um eine Auseinandersetzung über die Kontrolle über dieses Opiumanbaugebiet handelt. Denn wir wissen ja, dass auch Akteure der afghanischen Regierung durchaus massiv im Drogengeschäft sitzen.
Wir hören Flüchtlinge, die sagen, für Verlässlichkeit und Sicherheit sorgen hier die Taliban. Das schaffen die Ausländer nicht. Ist das ein Problem?
Ja, das ist ganz sicher ein Problem. Bis jetzt haben die Taliban in Sachen Sicherheit und auch Gerechtigkeit, Rechtsprechung eher eine Art Standortvorteil gegenüber der afghanischen Regierung genossen. Die neue Verwaltung des Distrikts Marja, um den es ja vor allem geht, wird zeigen müssen, dass sie nicht korrupt ist, sodass dieser Mythos der Taliban dann auch gebrochen werden kann.
Die Einschätzung des Afghanistan-Experten Thomas Ruttig. Die Nacht vom 13. auf den 14. Februar ist eingeschrieben als eine Schreckensnacht im kollektiven Erinnern der ostdeutschen Stadt Dresden. In jener Februarnacht im Jahr 1945, wenige Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs, ging ein verheerender Bombenhagel auf die sächsische Residenzstadt nieder. Die Bomben wurden von britischen und amerikanischen Flugzeugen abgeworfen, mehrere 10.000 Zivilisten wurden getötet, große Teile der Innenstadt wurden zerstört. Die Stadt strebt am Jahrestag jeweils ein stilles Gedenken an, doch regelmäßig wird die Feier inzwischen gestört durch Aufmärsche von Rechtsradikalen. Auch heute zum 65. Jahrestag war das so. Was sind das für Leute, woher kommen die? Das habe ich Werner Patzl gefragt, er ist Professor für Politikwissenschaft in Dresden.
Zum einen handelt es sich um rechtsradikale Schlachtenbummler aus dem ganzen Bundesgebiet. Um diesen gewalttouristischen Bereich herum sind es Leute mit rechter Gesinnung, NPDler zu einem nennenswerten Teil, die der Ansicht sind, dass die Opferrolle auch von Deutschen im Zweiten Weltkrieg in der Staatsauffassung der Bundesrepublik Deutschland und der öffentlichen Kultur zu wenig betont würden. Und dagegen wollen sie demonstrieren.
Dass das in Sachsen stattfindet, von dem man eben auch schon gehört hat, dass es ein Gebiet mit rechtsextremem Zulauf sei, ist das ein Zufall?
Das ist ein Zufall in der Weise, dass eben die NPD nach der Wiedervereinigung ausgerechnet in Sachsen hilfreiche Verbündete gefunden hatte, durchaus vorzeigbare Bürger. Und so ist es der NPD gelungen, in Sachsen ansehnliche Wahlerfolge zu erzielen. Infolgedessen ist es kein reiner Zufall, es ist schon eine absichtsvolle Aufbaustrategie gewesen, aber es hätte auch ein anderes Bundesland treffen können.
Diese NPD, die Sie ansprechen, die Partei am äußersten rechten Rand der Verfassungskonformität, sagen wir mal, die in Fraktionsstärke ja im sächsischen Parlament vertreten ist, würden Sie denn so weit gehen zu sagen, die strippen jetzt auch hinter diesen Aufmärschen in Dresden?
Ja, natürlich steht die NPD dahinter. Nicht nur die NPD, sie hat ja seit Jahren eine Strategie eingeschlagen, sich auch mit dem vorpolitischen Raum zu verbinden. Da gibt es jede Menge von freien Kameradschaften, da gibt es informelle, internetbasierte Netzwerke. Aber gleichsam die Spinne im Netz ist die NPD, die ja auch in Sachsen bundesweit am organisationsstärksten ausgestattet ist.
Wie muss man das gewichten insgesamt? Sind das letztlich doch relativ kleine Gruppen von Geschichtsklitterern, die eigentlich viel mehr Publizität jetzt bekommen, als ihnen zusteht?
Also es ist eher eine kleine Gruppe, die deswegen so viel Publizität bekommt, weil am Fall von Dresden eigentlich sämtliche Bruchstellen des deutschen Selbstverständnisses und der deutschen politischen Kultur sichtbar werden.
Sämtliche Bruchstellen im deutschen Selbstverständnis werden sichtbar. Was meinen Sie damit?
Einesteils geht es um den Gründungskonsens der Bundesrepublik Deutschland, die sich ja von Anfang an als ein sowohl antikommunistischer wie auch antinazistischer Staat verstanden hat und ihr Selbstverständnis von dem Satz nie wieder Auschwitz, nie wieder Faschismus her ableitet. Und manchen Rechten erscheint das eine Verkürzung des deutschen historischen Selbstverständnisses zu sein. Die andere Bruchstelle ist die, dass es in der dominanten deutschen politischen Kultur so ist, dass man sich Deutsche immer nur in der Täterrolle vorstellen kann. Im Fall von zerstörten deutschen Städten kann man nun in der Tat darauf hinweisen, dass auch deutsche Opfer gewesen sind. Und an dieser Stelle entzündet sich dann wieder der Streit um die Deutung der deutschen Geschichte. Das heißt, das Geschichtsbild und das Selbstverständnis der Republik, das verbindet sich hier und hat inzwischen auch noch eine dritte Komponente bekommen, nämlich die Frage, ob Rechtsradikalen genauso wie Linksradikalen ein Demonstrationsrecht in einem freien Staat zustünde. Rechte meinen, das sei so, das meinen auch viele andere. Linke hingegen sind der Meinung, dass im Grunde nur für fortschrittliche Zwecke demonstriert werden dürfe und für diese stünden die Rechten gerade nicht, weswegen es auch immer wieder zu Verhinderungsversuchen rechter Aufmärsche seitens der Linken kommt.
Gibt es denn in diesem Deutschland eine Art Konsens, wie man mit der rechten Herausforderung umgehen soll, in diesem Dilemma zwischen Meinungsäußerungsfreiheit und dem Versuch, die Geister der Vergangenheit zu bannen?
Es gibt einen Konsens im Großen und mancherlei Dissens im Kleinen. Zum Konsens im Großen gehört das Selbstverständnis dieses Landes als eine Gegengründung zum Faschismus. Es gibt auch Konsens in der Weise, dass man die Geschichte nicht uminterpretieren dürfte, sodass dann ganz kontrafaktisch sozusagen Deutschland das Opfer im Zweiten Weltkrieg gewesen sei. In diesem großen Konsens, freilich der Mehrheit, gibt es Dissens über die Frage, welches Ausmaß an Demonstrationsfreiheit, Redefreiheit, Argumentationsfreiheit Rechtsradikalen zustünde. Und hier ist der Deutschland den einzigartigen Weg gegangen, historische Aussagen unter Strafe zu stellen. Es kann zum Beispiel in Deutschland über den Holocaust keine wissenschaftliche Diskussion geben, sondern durch Gerichtsurteil sind die historischen Tatsachen als solche festgehalten worden. Dagegen meinen immer wieder manche argumentieren zu müssen, dass das, was sozusagen durch Wissenschaft und durch allgemeine Redefreiheit gewährleistet sei, doch nicht durch Gesetzesbeschlüsse und Gerichtsurteile eingeengt werden dürfe. Also hier gibt es kleinere Dissensbereiche.
Zurück zum konkreten Fall, den Aufmärschen in Dresden heute Nachmittag. Es gab linke Gegendemonstrationen, auch gegen Gewalt. Es gibt aber auch diese Menschenkette, gewaltlosen Protest. Ist das der richtige Weg?
Mir scheint, dass das genau der richtige Weg ist. Die Bürgerschaft der Stadt Dresden überlässt endlich die geschichtspolitische Auseinandersetzung nicht mehr den konkurrierenden, auf Krawall ausgehenden Aufmärschen der Rechtsextremen und der Linksradikalen, sondern hat die Bürger der Stadt aufgerufen, sich gleichsam zwischen beide zu stellen, Das ist ein großer, großer Fortschritt. Er zeigt an, dass die Dresdner nicht mehr bereit sind, eine so wichtige Frage wie das Gedenken der Zerstörung Dresdens und des ganzen historischen Kontextes den politischen Extremen zu überlassen.
Sagt Werner Patzelt, Professor für Politikwissenschaften in Dresden. Die Erde ist rund, das Wasser ist nass und Wien ist rot, von der SPÖ regiert. Ein paar Sachen ändern sich halt nie. Und damit das mindestens in Wien auch nach den Wahlen vom Herbst so bleibt, sorgen die Stadtväter vor und lassen den Wahlkampf schon an diesem Wochenende beginnen. Sie setzen dafür das Instrument der Volksbefragung ein. Das ist zwar unüblich, das Ergebnis ist rechtlich nicht bindend, aber es macht sich gut und es nimmt der Konkurrenz ein paar Wahlkampfthemen weg. Joe Schelbert.
Sind Sie für den Frieden und dass der Hunger weltweit abgeschafft wird? Gut, so populistisch sind die Fragen, die die Wiener Bürgerinnen und Bürger beantworten sollen, nicht, aber fast. Denn die Wiener SPÖ-Regierung weiß, wo die Bewohner der Stadt der Schuh drückt. Sind Sie für ein flächendeckendes Angebot von Ganztagsschulen? Soll für gefährliche Hunderassen eine spezielle Bewilligung nötig sein? Sollen in den großen Wiener Überbauungen wieder Hausmeister für Ordnung und Sauberkeit sorgen? Ein überwältigendes Ja zu diesen drei Fragen ist so gewiss wie das Amen nach der Messe im Stephansdom. Und bei den beiden anderen Abstimmungen weiß die SPÖ schon durch zahlreiche Umfragen, dass sie mit dem gewünschten Nein rechnen darf. Sollen die Wiener für eine Autofahrt in die innere Stadt künftig eine Zusatzgebühr zahlen und soll die U-Bahn die ganze Nacht fahren, was Mehrkosten in Millionenhöhe und eine Änderung der Busrouten zur Folge hat, wie auf dem Stimmzettel sicherheitshalber noch näher erläutert wird. Aber im Herbst sind Wahlen und die SPÖ muss mit Verlusten rechnen und da scheint jedes Mittel recht. Und die SPÖ verspricht treuherzig, man nehme die Meinung der Bürger zu diesen ganz wichtigen Fragen ganz sicher ernst. Ja, das Ergebnis der Befragung sei quasi Arbeitsauftrag. Man wolle Entscheidungen halt auf eine möglichst breite Zustimmung der Bevölkerung stützen. Derweil die Opposition schäumt, Missbrauch der direkten Demokratie und Wahlkampfgag, so der Vorwurf der Konservativen. Manipulative Suggestivfragen, die klimapolitisch sinnvolle Maßnahmen wie die Straßengebühr für die Innenstadt oder den Nachbetrieb der U-Bahnen verhinderten, so der Protest der Grünen, denen zwei Wahlkampfthemen so abhanden kommen. Und für die rechtsgerichteten Freiheitlichen ist das Ganze schlicht billiger Wahlkampf, den die Steuerzahler auch noch selbst finanzieren müssten. Man könnte sich tatsächlich fragen, warum die Stadtregierung jetzt plötzlich rechtlich nicht bindende Volksabstimmungen organisiert, zumal die Resultate praktisch im Vornherein klar sind. Schließlich könnte man über alle Vorlagen an einer halben Vormittagssitzung im Wiener Stadtparlament entscheiden. Immerhin hat die SPÖ dort die absolute Mehrheit und schreckte in den Nichtwahljahren nie zurück, diese selbst bei viel umstritteneren Themen auch einzusetzen. Man könnte sich tatsächlich fragen, wenn nicht Wahljahr wäre.
Joe Schelbert. Hier ein Hinweis. Ausgerechnet im äußerst ölreichen Golfemirat Abu Dhabi entsteht die Ökostadt Masdar City. Die erste Stadt der Welt, die ausschließlich Sonnen- und Windenergie verbrauchen soll.
The UAE is looking for the future. And the UAE is joining hands with the global effort.
Sein Land blicke in die Zukunft, sagt der Umweltminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Sein Land wolle ganz vorn bei den internationalen Umweltschutzbemühungen dabei sein. Noch ist das Zukunftsmusik, noch sind die Emirate pro Kopf der schlimmste Luftverpester der Welt. Die Ökostadt Masdar City, ihre Chancen und Widersprüche, hören Sie die Reportage morgen Sonntag in unserer außenpolitischen Wochensendung International um 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit. Heute vor 50 Jahren testete Frankreich in der algerischen Sahara seine erste Atombombe. General Charles de Gaulle demonstrierte damit der Welt, dass er es ernst meinte mit der Force de Frappe der nuklearen Abschreckung à la Française. Die gesundheitlichen Spätfolgen dieser ersten atomaren Experimente in der Sahara freilich wirken bis heute nach. Christoph Wöss von der ARD berichtet.
13. Februar 1960. Das staatliche französische Fernsehen ist auf Kurs. Der Sender untersteht direkt dem Informationsministerium. Entsprechend legt sich der Reporter ins Zeug.
Vous vivez dans le blockhaus de la mise à feu, la minute solennelle de la première explosion atomique française.
Sie erleben jetzt direkt aus der Baracke mit dem Zünder den feierlichen Countdown zur ersten Explosion einer französischen Atombombe. Um genau 7.04 Uhr zündet das französische Militär auf dem Kernwaffentestgelände bei Regan in der menschenleeren algerischen Sahara die Bombe. Die Sprengkraft ist viermal so groß wie in Hiroshima. Die Luft erhitzt sich auf mehrere Millionen Grad Celsius. Der Wüstensand wird zu Glas. Der Atompilz steigt auf und verteilt die radioaktiven Rückstände in breitem Umkreis. Doch darüber spricht niemand. Im Gegenteil, die Franzosen daheim im Mutterland jubeln. Das ist sehr gut. Jetzt machen wir es wie die anderen. Ja, ich glaube, Frankreich hat recht, in den Club der Atommächte einzutreten. Warum sollten wir da nicht ein Wörtchen mitreden? Die meisten Franzosen stehen hinter ihrem Präsidenten. Charles de Gaulle ist überzeugt, im Ost-West-Konflikt ist Frankreich als Vermittler ausersehen. Deshalb darf Paris nicht von den Amerikanern abhängen. Deshalb bereitet de Gaulle den Rückzug aus den Militärstrukturen der NATO vor. Die Politik der Abschreckung, die Force de Frappe, will de Gaulle aus eigener Kraft gestalten.
La France a cru devoir entrer dans la voie.
Frankreich glaubt, einen Weg beschreiten zu müssen, der ihm jenes Waffenarsenal verschafft, das es braucht, um selbstbestimmt existieren zu können. Gleichzeitig erbringen wir so den Beweis unseres wissenschaftlichen und technischen Fortschritts.
De son propre progrès. Scientifique et technique.
Die Verknüpfung von militärischer und friedlicher Nutzung der Kernenergie trägt ganz wesentlich dazu bei, dass schließlich auch die Sozialisten ins Boot geholt werden. Ein breiter Atomkonsens schafft die Grundlage dafür, dass Frankreich zum nuklearen Eldorado wird. In Algerien zünden die Franzosen bis 1966 16 weitere Atombomben, davon drei oberirdisch. Danach weichen sie aufs Mururoa-Atoll in der Südsee aus, bis Jacques Chirac den Tests 1996 ein Ende macht. Fürs Dekontaminieren geben die Franzosen kein Geld aus. Noch heute strahlt die Sahara mancherorts 20-mal stärker als die Umgebung. Nomadenkinder kommen mit Missbildungen zur Welt. Von den 150.000 militärischen und zivilen Mitarbeitern, die an den Versuchen beteiligt waren, erkrankten überdurchschnittlich viele an Krebs. So wie Lucien Parfait, der am 13. Februar 1960 in Algerien dabei war. Sein Gesicht ist völlig entstellt. Ich hatte schwere Operationen. Die gesamte linke Gesichtshälfte ist unters Messer gekommen. Die Haut, der Unterkiefer, alles ist transplantiert worden. Während Großbritannien und die USA schon vor Jahrzehnten Entschädigungen für die Opfer ihrer Atomversuche zahlten, ist das entsprechende Gesetz in Frankreich erst vor wenigen Wochen in Kraft getreten, im Januar. Viel Geld steht nicht bereit. Doch 50 Jahre nach dem ersten Atomtest ist es für viele Strahlenopfer ohnehin schon zu spät.
Christoph Wöss berichtete. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger und für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.